Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland und der US-Wahlkampf. Eurozone und die Zinsentwicklung. Wird nur auf die Inflation geschaut? Und wer fängt mit den Zinssenkungen an? Die EU, die USA oder die Schweiz? Dort hat überraschend der SNB-Chef seinen Rücktritt angekündigt. Hallo lieber Uli, herzlich willkommen zu unserem Podcast, wie so oft. Und lass mich direkt mit Deutschland starten. Im Februar hat der Ex-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung verkündet, er würde NATO-Länder, die ihren Beitrag nicht zahlen, nicht vor einem Angriff Russlands schützen. Also die Aussagen haben hohe Wellen geschlagen damals und man hat sich gefragt, ob er insbesondere Deutschland damit meinte, auch wenn mehr als 50% der NATO-Länder das Ziel nicht erfüllen. Also es geht darum, dass sie 2% ihres BIPs für Verteidigungsausgaben ausgeben sollen. Und nun ist er ja noch nicht US-Präsident und vielleicht wird das ja auch nie wieder. Aber im Februar wurde auch vermeldet, dass Deutschland erstmals seit 3 Jahrzehnten die geforderten Verteidigungsausgaben erreicht. Dennoch fordern Verteidigungsexperten, dass das Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden auf sogar 300 Milliarden aufgestockt werden müsste. Und auch vor dem Hintergrund der Diskussion um eine Lockerung der Schuldenbremse würde mich jetzt interessieren, welche Auswirkungen hätten so erhöhte Staatsausgaben und damit verbundene, also potenziell verbundene Staatshaushaltsdefizite von europäischen Staaten denn auf die Konjunktur, Inflation und Zinsen? Und gut, das geht vielleicht jetzt ein bisschen weit, aber was wären denn die wirtschaftlichen Auswirkungen, wenn jetzt wirklich Trump nochmal Präsident wäre auf Deutschland?
Ja, Carina, herzlichen Dank. Das sind natürlich ganz spannende Fragen, die wirklich viele Menschen beschäftigen im Moment. Ich kriege sehr oft die Frage, gerade zu den amerikanischen Wahlen, was unterscheidet auch Kandidaten beziehungsweise den Kandidaten vom aktuellen Präsidenten, also Donald Trump von Joe Biden auf der einen Seite und natürlich auch, wie geht es der deutschen Konjunktur, haben wir hier eine Deindustrialisierung, müssten wir nicht sehr viel mehr investieren. Lass uns mal mit dem hinteren Teil anfangen, mit dem US-Präsidentschaftswahlgang. Es sieht ja so aus und wir haben ja jetzt auch den Super Tuesday gesehen, dass Donald Trump tatsächlich gegen Joe Biden antreten wird. Man muss hier noch ein kleines Fragezeichen machen aufgrund der gesamten Rechtslage und der Urteile bzw. Gerichtsverfahren, die hier anhängig sind. Der Supreme Court hat eine Anhörung angesetzt für den 22. April, bei dem es darum geht, ob der Präsident immun ist während seiner Amtszeit und deswegen gar nicht für diesen Angriff auf das Kapitol verantwortlich gemacht werden kann. Also insofern ruhen alle anderen diesbezüglichen Fälle im Moment. Gehen wir mal davon aus, dass Biden gegen Trump antreten muss. Dann haben wir, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen an der mexikanischen Grenze einen Vorgeschmack gesehen, wie doch sehr hart die beiden miteinander umgegangen sind. Also ich würde hier keinen besonders freudigen Wahlkampf erwarten, sondern der wird erbitterlich geführt werden, wenn es denn dann so kommt. Und es ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu sagen, wer gewinnt. Die Umfragen zeigen beide auf ähnlichem Niveau. Trump liegt vielleicht ein ganz klein bisschen vorne, aber wie gesagt, da ist es noch sehr früh. Ich glaube, dass es, Carina, am Ende darauf ankommen wird im amerikanischen Wahlkampf, wer kann mobilisieren. Wir wissen ja, dass Trump vor 4 Jahren unterlegen ist mit den meisten Stimmen, die ein unterlegener Kandidat je bekommen hat und mehr als manch einer, der Präsident geworden ist, als Stimmen auf sich vereinigen konnte. Die Frage ist also, wird das wieder gelingen, und zwar auf beiden Seiten? Da muss man ein bisschen gucken, wie sich die beiden Lager aufstellen. Im Moment sind die Demokraten ja auch auf der linken Seite etwas, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, sie sind unzufrieden mit der amerikanischen Palästina-Politik bzw. Israel-Politik und in einigen Vorwahlen hat man zum Boykott aufgerufen gegen Joe Biden. Das hilft natürlich nicht, wenn es dann nachher wirklich gegen die Republikaner geht. Also insofern mal schauen, wie sich da die Dinge weiterentwickeln. Aber es wird sicherlich ein sehr harter Wahlkampf. Ökonomisch gesehen hattest du ja schon angedeutet, es geht um NATO, es geht um wahrscheinlich andere gemeinsame internationale Abkommen, die Europa beispielsweise mit den Vereinigten Staaten hat oder auch die Vereinigten Staaten darüber hinaus abgeschlossen haben. Es geht sicherlich wieder um das Pariser Klimaabkommen, es geht um das Infragestellen möglicherweise der NATO, was eben Donald Trump hier gemacht hat. Ich glaube, so weit würde Joe Biden nicht gehen, wenngleich er seine Politik zwar nicht nennt, Make America Great Again, sondern Buy America. Also auch hier in der Handelspolitik ist es nicht so, dass die letzten drei Jahre mit Joe Biden nur ein Fingerlecken war, sondern das war durchaus auch im internationalen Handel und gerade im Export in die USA nicht immer nur einfach. Es war zu lesen, dass Joe Biden seine Handelsministerin gerade dieser Tage beauftragt hat, die Importe von chinesischen Elektroautos zu untersuchen, weil über die Sensoren, Kameras etc. pp. Diese Autos eben auch zu Spionagezwecken genutzt werden könnten. Joe Biden hat aber das mit einem deutlichen Hinweis versehen, dass es hier auch um Industriepolitik geht. Also insofern wird das auf der Handelsseite sicherlich bei beiden nicht einfacher, wenngleich der Ton bei Donald Trump sicherlich ein anderer ist und auch noch mal mehr Abkommen möglicherweise in Frage gestellt werden. Aber noch mal, es kommt darauf an, wer kann mobilisieren, und wir werden das sicherlich sehr eng verfolgen und noch einige Male darüber sprechen, wer denn in den Vereinigten Staaten Präsident werden kann und werden wird am 5. November diesen Jahres. Insofern lassen wir gucken, wenn wir da etwas mehr Klarheit haben, wie die Kandidaten sich denn genau positionieren. Richtig ist auf jeden Fall, dass sich die Unternehmen schon heute darauf einstellen müssen, dass es, was die Handelspolitik angeht, wahrscheinlich nicht einfacher werden wird. So, das gesagt, und wenn man dann auch guckt, dass China ja im Moment auch ein bisschen schwächelt, was ja den Konsum, die Nachfrage angeht, hier läuft ja der nationale Volkskongress. Man erwartet, dass gerade Li Keqiang, der Premierminister, Zeichen setzt bei seiner Rede Richtung Wachstum. Also eines der wichtigsten Zeichen wäre beispielsweise, ein Wachstumsziel von 5% zu adressieren, weil das dann weitere Maßnahmen erfordert, um es erreichbar zu machen. Und man sieht eben hier dran, wie sehr es wichtig ist, dass Europa auf die eigenen Füße kommt, wenn die USA möglicherweise mit Handelsbarrieren drohen, wenn möglicherweise China eben doch schwächer wächst oder Gegenmaßnahmen sogar erwägt, dann muss Europa sicherlich mehr tun für sein eigenes Potenzialwachstum, das heißt mehr Angebotspolitik machen. Wir haben das ja schon ein paar Mal beschrieben, also vor allen Dingen die Standortbedingungen verbessern. Was die Schuldenbremse angeht, so bin ich, habe mich ja schon mal dagegen ausgesprochen, diese zu lockern, weil mehr Geld sofort Begehrlichkeiten sozusagen weckt in Richtung Umverteilung. Und dann würden wir ein Strohfeuer abbrennen, wir würden die Konjunktur sicherlich anschieben, wir würden auch die Inflation wieder ein Stück weit treiben, und wenn das Geld dann ausgegeben ist, dann ist nicht viel gewonnen. Richtig wäre, und deswegen muss man Schulden auch immer unterscheiden, für was das Geld denn verwendet wird, wenn wir es investiv nutzen würden, wenn wir also wirklich Gelder nutzen würden, um die Infrastruktur auszubauen, um in Forschung und Entwicklung zu gehen. Da gibt es ja auch gerade eine sehr intensive Diskussion in Deutschland, inwieweit sich die Universitäten öffnen sollten, nicht nur für zivile, sondern auch für militärische Forschung. Es gibt ja genügend Beispiele, gerade in den USA, wo diese militärische Forschung auch im zivilen Leben zu Produkten dann geführt hat. Also das wäre sozusagen meine Antwort darauf. Wir müssen sicherlich privates Kapital versuchen zu bewegen und wir müssen auf der staatlichen Seite deutlich mehr über Investitionen nachdenken, um hier diese Lücke zu schließen und um unser Potenzialwachstum nach vorne zu kriegen. Lange Antwort, aber waren auch zwei, glaube ich, sehr entscheidende Fragestellungen. Deswegen.
Ja, sehr gern. Also ich finde es super spannend, auch deine Einblicke hierzu. Und kommen jetzt direkt aber zu einem Bereich, wo wir im Prinzip schon ein bisschen waren, nämlich der Eurozone. Die Inflation ist in aller Munde und die Verbraucherpreise im Februar, jetzt für die Eurozone gesprochen, sind erneut weniger stark zurückgegangen, als erwartet worden war. Also insbesondere die Kerninflation lag weiterhin über 3%. Und mit der Erwartung kräftiger Lohnsteigerungen könnte es tatsächlich noch einige Zeit dauern, bis sich diese dann auf das gewünschte Maß unter die oder um die 2% reduziert. Und da frage ich mich jetzt, inwiefern so Stagnation und Rezession, was man eben aus manchen europäischen Ländern ja schon hört, ob das für die EZB bereits ein ausreichender Grund wäre, trotzdem bald die Zinsen zu senken, also womöglich vor Erreichen dieses Ziels.
Ja, die EZB ist da in keiner ganz einfachen Situation, weil der Süden Europas doch deutlich besser wächst, als es der Norden im Grunde genommen tut, namentlich Deutschland. Also wenn man beispielsweise sich Spanien, Italien anguckt, sind die Wachstumsraten durchaus höher. Die Inflationszahlen sind zum Teil niedriger als in Deutschland, was auch mit staatlichen Maßnahmen zu tun hat. Insofern schon oft gesagt, aber immer noch richtig, die EZB ist wie ein Mann, der mit dem Kopf im Kühlschrank und mit den Füßen im Backofen hängt. Und sie muss aber eine Geldpolitik natürlich für die gesamte Währungsunion machen und sie ist der Geldwertstabilität verpflichtet und deswegen kamen ja auch zuletzt weitere mahnende Stimmen aus der Zentralbank, dass man auf gar keinen Fall zu früh die Zinsen senken möchte. Man möchte wirklich die Inflation zuerst bekämpft haben, um dann die Zinsen senken zu können und das wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrmals dann ab dem Sommer diesen Jahres und in das zweite Halbjahr hinein. Die Inflation kommt zurück. Carina, das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Die Headline, also wo man den gesamten Warenkorb anguckt, ja, war 0,1 Prozentpunkt höher, nämlich 2,6 als die erwarteten 2,5. Wir kommen aber von 2,8 und auch die Core-Inflation, also ausgenommen der volatilen Bestandteile Nahrungsmittel und Energie, ist von 3,3 auf 3,1 zurückgegangen. Also es geht schon in die richtige Richtung, wenn auch langsamer, als wir das befürchtet oder erhofft hatten, andersrum. Und das liegt natürlich daran, dass die Arbeitsmärkte nach wie vor sehr gut laufen, dass die Löhne steigen, dass aber auch die Dienstleistungsbranchen insgesamt immer noch an der Kapazitätsgrenze sind und die Preise erhöhen können. Also wir haben bei den Dienstleistungen nach wie vor eine Inflation, die Richtung 4% geht, also auch hier so eine Zweiteilung. Ich war dem verarbeitenden Gewerbe, der Industrie geht es nicht so gut. Den Dienstleistungen geht es im Durchschnitt natürlich immer nur gesprochen deutlich besser. Und damit muss die Europäische Zentralbank umgehen. Und wir gehen davon aus, dass sie im Juni den ersten Schritt nach unten tun wird. Also in naher Zukunft da keine Änderung in den Zinsen anstehen wird.
Ja, auch für die USA ist ja Ähnliches immer wieder besprochen auch. Da gab es jetzt eine Zeit lang, war die EZB marktseitig ein bisschen früher dran mit den Senkungen, also nämlich im Juni, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, während für die Fed erst im Ende Juli der erste Zinsschritt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eingepreist war. Jetzt ändert sich es gerade wieder. Jetzt gibt es gerade, ich sage mal, eine ausgewogene Erwartung für die Fed für Juni oder Juli. Was glaubst du denn, wer von beiden anfängt?
Ja, ich glaube, vom Kalender her ist es so, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich die erste ist, die hier loslegen wird, weil sie eine Woche einfach vor der amerikanischen terminiert ist. Und vor dem Hintergrund würde ich davon ausgehen, dass beide Zentralbanken sich des Themas im Juni annehmen werden dann die ersten Zinsschritte machen, dann sollten weitere im Jahresverlauf folgen. In den USA sieht das Wachstum nach wie vor sehr, sehr gut aus. Der GDP Now, der Fed Atlanta, steht im Moment bei 2,1%. Auch im Januar sollte das Wachstum recht ordentlich noch gewesen sein. Zuletzt gab es einen etwas schwächeren Stimmungsindikator vom verarbeitenden Gewerbe. Aber wie gesagt, insgesamt auch in den USA der Arbeitsmarkt recht robust. Die Geldpolitik wirkt ja immer mit einem gewissen Zeitverzug und insofern glaube ich schon, dass von den sehr starken Wachstumszahlen von 4 und über 4% im letzten Jahr, also im dritten Quartal waren es 4,9%, im vierten Quartal dann 3,2%, sollten wir eine gewisse Abschwächung sehen und deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank ab Sommer und wie gesagt rein terminlich nach der Europäischen Zentralbank dann die Zinsen senken.
Ja, und die PCE-Kernwerte, also dort die Inflation ist ja auch noch mal etwas tiefer sogar als schon in der Eurozone. Allerdings eben der Markt hat es durchaus teilweise erst für Ende Juli erwartet. Also ich bin da noch ganz gespannt, was dann wirklich im Sommer passiert. Und wenn jetzt eben die Fed dann noch mal 6-7 Wochen später erst agieren würde als die EZB, dann wäre dazwischen vielleicht schon auch der Dollar noch mal teurer als aktuell. Also das bin ich einfach mal gespannt, was passiert.
Ja, aber wie gesagt, also das, was man sieht in den Swap-Sätzen, würde man im Moment eher auf den Juni gucken. Dort ist eine Wahrscheinlichkeit von rund 65% für die erste Zinssenkung eingepreist. Nur 10% gehen auf 2 für den Juni. Und auch wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten über die Terminmärkte anguckt, dann geht das doch relativ deutlich in die Richtung, dass wir im Juni dann den ersten Zinsschritt sehen und dann weitere 2, 3, möglicherweise sogar 4, aber ich würde 4 schon wieder für zu viel halten, Zinsschritte noch kommen werden. Also wahrscheinlich werden es in diesem Jahr dann insgesamt vielleicht 3 bis 4 werden.
Ja, jetzt komme ich ganz kurz noch zu einem Land, das vielleicht beide noch überholt, die Schweiz. Still und heimlich hat sich da der Euro-Franken-Kurs von seinem Tiefstand zum Jahresbeginn auf etwa 96 erholt, also 0,96, sodass Frankenkäufer ein kleines bisschen aufatmen. Nun hat der SNB-Chef Jordan überraschend seinen Rücktritt per September verkündet. Was bedeutet das denn für die Schweiz und den Schweizer Franken?
Also zunächst mal bedeutet es, dass es in der SNB, in der Schweizerischen Nationalbank, einen Umbruch geben wird, einen echten Generationswechsel. Der Notenbankgouverneur Jordan ist nicht der Einzige, der dort sozusagen seinen Hut nimmt oder genommen hat, sondern es ist ein echter Generationswechsel. Ich glaube nicht, dass sich die Geldpolitik der Schweiz damit stark ändern wird. Man wird weiterhin gucken, dass der Schweizer Franken relativ stark ist, um nicht zu viel Inflation zu importieren. Allerdings war die Inflation oder ist weiter rückläufig. Sie ist in der Headline, also der gesamte Warenkorb, von 1,3 auf 1,2 zurückgelaufen, war allerdings auch hier ein Schnaps tiefer erwartet worden, nämlich mit 1,1. Ähnliches gilt für die Kernrate der Inflation. Hier ist sie von 1,2 auf 1,1 gelaufen und war mit 1,0 erwartet worden, also jeweils 0,1% tiefer als im Monat zuvor. Aber 0,1% höher als die Erwartungen lagen. Nichtsdestotrotz sollte aufgrund dieser niedrigen Inflation und manch eine Notenbank würde sicherlich wünschen, solche Zahlen vorweisen zu können, sollten dann die ersten Zinssenkungen anstehen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass der Schweizer Franken zuletzt ein bisschen schwächer gegangen ist. Der Markt würde eine Zinssenkung noch im März, also in diesem Monat, mit 50% Wahrscheinlichkeit angeben. Im Juni ist er dann aber schon bei 100% Wahrscheinlichkeit. Also der Markt geht heute fest davon aus, dass im Juni spätestens dann die erste Zinssenkung anstehen würde und bis Jahresende weitere folgen, sodass der Leitzins dann von 1,75 auf 1% fallen sollte. Gleichzeitig dürfte die Schweizerische Nationalbank, ich will nicht sagen, die Währung manipulieren, aber sie sollte etwas Schweizer Franken verkaufen gegen Fremdwährungen. Die Währungsreserven, die Devisenreserven sind im letzten Jahr um 130 Milliarden Franken zurückgegangen. Also hier könnte es ein bisschen wieder nach oben gehen, um eben auch den Schweizer Franken ein Stück weit zu schwächen, damit auch den Exporten sicherlich zu helfen, vor dem Hintergrund, dass eben auch diese extrem hohen Zahlen und damit die Gefahr der importierten Inflation in die Schweiz ein Stück weit in den anderen Ländern zurückgegangen ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Inflation geht zurück, wenn auch weniger stark als erwartet. Die Schweizerische Nationalbank sollte den Zins weiter senken und sie hat, glaube ich, auch ein gewisses Interesse daran, den Schweizer Franken ein Stück weit zumindest zu schwächen, so dass es durchaus möglich ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch die Parität mal wieder sehen werden.
Ja, sie trifft sich auch im Unterschied zur EZB nur einmal im Quartal für so Entscheidungen. Also wenn, dann im März oder halt erst im Juni, aber nicht wie die EZB noch im April die theoretische Chance. Und vor 2 Jahren damals hat sie ja, ist sie der EZB ja auch vorweggekommen und hat quasi den ersten Zinsschritt nach oben noch vor der EZB gemacht. Also vielleicht macht sie es ja jetzt wirklich im März direkt auch als erste noch vor der EZB. Bin gespannt. Ja, lieber Uli, vielen Dank für deine heutigen Einblicke und allen fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke, tschüss.